Dein Vater ist, das klingt, das wäre auf Drogen. Dein Vater ist immer noch bei Windows 7.
Mein Vater ist, ja, was ich auch irgendwie verstehen
auf
kann.
Auf Windows 7.
Auf Windows 7, hängen geblieben. Der hat, ja, der besteht jetzt Handlungsbedarf, glaube ich. Ich glaube, das wird nicht mehr unterstützt. Jetzt, da muss ich jetzt hin und ihm helfen, wovor ich mich schon sehr grusele. Aber ich muss es tun, weil ich weiß, wenn ich es nicht tue, mein Vater gehört zu den Leuten, die gehen auch schon mal unbeabsichtigt ins BIOS vom Computer rein und formatieren die komplette Festplatte.
Hm. Also quasi in die BIOS-Company.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast?
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass.
Popkultur!
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er hat gesehen, das Licht brennt und kam eben mal rein. Er ist der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur. Er ist Mobilist und auch Militarist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravakante, der unglaublich bekannte Rüttiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie. Also, vakant lasse ich dir noch durchgehen. Rüttiger, da wird das Eis dünn, mein lieber Freund.
Ja, Extravakant ist natürlich auch einem Versprecher meinerseits geschuldet, wo ich mich neulich noch gesagt habe, nein, das habe ich nicht gesagt, aber hearing some of that shit back, I gotta admit, I said it.
Ich finde, beim Militarist könntest du noch den Militarist der Herzen hinzunehmen, mit dem, wie du mich neulich betitelt hast in einer unserer WhatsApp-Konversationen.
Ja, das hättest du wohl gern.
Ja, das hätte ich gerne. Ich weiß, was ich wirklich gerne hätte.
Was?
Ich muss mal ganz frei sagen, ich hätte auch gern einen Wikipedia-Eintrag.
Ja?
Ja.
Musst du ja selber machen.
Das geht aber nicht so leicht, oder?
Nee.
Also ich kenne natürlich Schauspielerkollegen, die das gemacht haben. Da hat Wikipedia dann gesagt, Freunde, so nicht.
Also ich habe es damals, war ich ein bisschen vermessen, als ich meinen ersten Roman rausgebracht habe, Mandelsbüro, und dann habe ich zum Verlag gesagt, ich will einen Wikipedia-Eintrag, bring doch jetzt ein erfolgreiches Buch raus. Ich glaub, bevor es überhaupt draußen war, oder?
Ja.
Als es gerade rauskam und die so, okay, gut, crazy Schriftsteller hier, ja, ist neu. Ja, okay, kümmern wir uns drum. Und ich so, ja, das schreibt ihr rein. Und ja, schick uns doch mal einen Vorschlag.
Ach.
Und so sind Teile meines Wikipedia-Artikelentwurfs immer noch heute Teil dieses Wikipedia-Artikels.
Siehst du?
And you can guess welche. Aber was ich machen kann, wahrscheinlich immer noch alles. Ich kann es aber selbst editieren. Wenn ich ein neues Buch rausbringe, dann muss ich es immer selber in Wikipedia schreiben, weil so bekannt bin ich offensichtlich nicht, dass das jemand für mich übernimmt.
Das heißt, man muss sich da als Autor registrieren, oder wie ist das?
Ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich einfach als Wikipedia-Nutzer an sich. Ich schreibe ja da keinen Scheiß rein, ich schreibe ja dann auch nur rein, ich habe ein neues Buch, kommt im Blablabla sowieso, und dann die Nummer halt von dem Buch, weißt du, die
ISBN-Nummer.
Ja. Also da kann mir Wikipedia nicht an den Kragen dafür, dass ich die ISBN-Nummer von meinem Buch da rein paste.
Nee, ist auch in Ordnung, aber...
Ja, aber so ist es. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Okay. So, ich habe ein... Wie dumm!
Hast du?
Hast du auch eins?
Nein.
Und zwar, es fängt erstmal undumm an. Es klingt sogar ganz clever.
So fangen die größten Dummheiten
ja,
an.
Ja, genau, absolut. Wird aber dann gleich wie dumm. Und zwar dachte ich am Wochenende, wo war ich noch nie in Berlin, wo möchte ich unbedingt mal hin? Nämlich in die alte Synagoge in der Oranienburger Straße.
Mhm.
Warst du da schon mal drin?
Nein.
Ja, weil ich denke,
ich war in einem Gebäude drin, da war früher, ich weiß nicht, ob das da ist, ein Restaurant auch drin.
Ja.
Vorne das Ohren oder so heißt das, glaube ich.
Ja, das gibt's aber nicht mehr, oder?
Ich glaube, es gibt's nicht mehr, ne?
Nee.
Ja.
Das hat mir auch jemand erzählt. Weil das ist ja, also das ist die alte Berliner Synagoge, einstmals die, ich glaube, vielleicht sogar die größte Synagoge in Europa.
Mhm.
Und ich bin da rein, weil es direkt bei uns in der Nachbarschaft ist. Und das wie dumm kommt jetzt, nämlich die Synagoge ist in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr existent. Das wusste ich nicht. Es ist im Prinzip das Verwaltungsgebäude intakt, was heißt intakt, also wieder restauriert, das ist einigermaßen stehen geblieben, und die Vorhalle der Synagoge,
okay,
die wirklich auch wunderschön ist, muss man echt sagen, aber das gesamte Kirchenschiff, das steht nicht mehr.
Hm.
Und man könnte natürlich ein bisschen enttäuscht sein.
Das heißt, die Kuppel, die man sieht, ist sozusagen oberhalb, über, also das ist sozusagen das Dach der Eingangshalle.
Ja.
Okay.
Die war gestern, also die ist im Winter immer gesperrt, aber im Sommer kann man da rein.
Okay.
Oder rauf. Man sieht quasi im Hinterhof so symbolhaft noch so Stelen aufgebaut, dort wo der Altar ist. Das ist auch ein Teil vom Altar ist bewahrt. Der ist quasi in so einer also die Vorhalle dient auch als Ausstellungsraum. Und ich glaube, es sind noch Kirchenbänke da, die original sein könnten. Und halt, ja, ein paar Sachen sind übrig geblieben. Aber was eigentlich so ein bisschen wie ja, eine Enttäuschung ist, weil man ja erst denkt, wenn man so wie dumm ist wie ich, dass man irgendwie da das Kirchenschiff sehen könnte, ist eigentlich halt was ganz Faszinierendes, weil dadurch, dass es weg ist und man quasi in einen leeren Hinterhof blickt, wo so eine grüne Telefonzelle am Ende steht und so ein Polizist einsam patrouilliert, da war dieses Kirchenschiff. Und anhand von dem Gerüst kannst du eben auch noch feststellen, wie riesig, wie hoch dieser Raum war.
Okay.
Also sehr faszinierend. Und es war wohl so, dass, ich glaube, 38 haben die Nazis das Ding auch geplündert und angezündet. Dann hat aber ein Besorgter, in dem Fall ist besorgt, nicht negativ gemeint, Berliner Bürger, ich glaube, er war Polizist, die Feuerwehr gerufen, sodass das Ding nicht ausgebrannt ist. Und im Krieg wurde es aber dann bombardiert und hat ziemlich kaputt bombardiert. Es stand aber noch wahnsinnig lange, bis in die 80er Jahre, bis Ende der 80er Jahre fast, also das Kirchenschiff.
Mhm.
Und die Natur hatte sich quasi dessen schon vollkommen bemächtigt. Also es war schon total baufällig. Es gibt Aufnahmen aus dem Jahr 88, glaube ich, oder so, wo du wirklich siehst, es ist ein Skelett. Und der Witz ist, also das Gebäude, die Fassade von der Oranienburger Straße aus, sieht auch sehr marode aus. Also wirklich bis in die 90er Jahre rein, als es quasi alles neu gemacht wurde, restauriert wurde. Aber du ahnst doch nicht mal, dass dahinter noch ein Riesenskelett von dieser alten Synagoge, Kathedrale, glaube ich, darf man in dem Fall nicht sagen, steht. Und das war wirklich ein Riesengebäude und das ist, ja, es ist nicht mehr da. Das
war mir auch nicht bewusst.
Ja, das ist mein wie dumm, obwohl ich schon so lange in Berlin lebe.
Hm.
Okay, Rüdiger.
Ja.
Wir kommen zum Kulturteil. Ich habe vergessen, dir was zu sagen.
Was denn?
Du hättest es eh nicht sehen können. Ich habe The New Pope gesehen.
Ah.
Folge 1. The New Pope, wer es nicht weiß, ist die Fortsetzung von The Young Pope, in der Jude Law Pius den, schlag mich tot, 10. spielt.
Genau.
Ein jungen, also was heißt middle-aged, aber für Papstverhältnisse jung, sexy, erst Erzkonservativen, dann von Gott erfüllten und in der Lage Wunder zu bewirkenden Papst spielt. Es ist von Sorrentino, dem italienischen Filmemacher. Es ist eine Mischung aus David Lynch, Farce, Satire, Glaubensdrama. Also es hat mich zutiefst bewegt. Ich finde es unglaublich gut. Und jetzt ist die zweite Staffel da, The New Pope. Und man weiß schon aus den Trailern, dass John Malkovich der neue Papst sein wird. Aber Folge 1 macht was ganz Fieses. Und jetzt kommt ein Mini-Spoiler. Jetzt kommt ein großer Spoiler für Folge 1. Kurz mal weghören.
Ich auch?
John Malkovich kommt da gar nicht vor.
Ach so.
Der neue Papst ist erstmal jemand anderes.
Ah.
Und das ist fantastisch gemacht, denn es gibt jetzt nicht nur den Young Pope und den New Pope, sondern es gibt den Woke Pope.
Den Woke Pope?
Und der Woke Pope ist super. Der Woke Pope ist der ehemalige, ist ein Kardinal, der früher allen die Beichte abgenommen hat.
Mhm.
Das wird noch signifikant in der Folge sein. Und aus strategischen Gründen, weil unser Intrigenkardinal nicht will, dass ein gewisser anderer Kardinal, der übrigens von sich selbst gespielt wird und wo alle immer sagen, guck mal, die sehen sich total ähnlich, die Typen. Das ist auch sehr lustig. Dass der Papst wird, schustert er quasi die Stimmen jemand anderen zu. Und der hat eigentlich überhaupt keinen Plan und ist völlig, völlig so, was? Papst? Und dann soll er eine Rede halten und eine Taube schnappt sich die Rede und fliegt damit davon mit dem Papier. Und dann plötzlich leuchten seine Augen und dann sagt der Kardinal, dessen Name mir entfallen ist leider, und der intriganten Kardinal sagt dann so, Scheiße, jetzt hat er es gecheckt. Was hat er gecheckt? Was für eine Macht er hat. Und dann plötzlich wird er der Woke Pope und sagt, Freunde, die Kirche braucht dieses ganze Geld nicht. Wir lassen jetzt, wir machen jetzt den Vatikan auf, rein mit allen Flüchtlingen und ihr tragt jetzt auch nur noch Holzkreuze und lässt den eigenen Vatikan-Server hacken, um quasi nur, dass nur noch er Zugriff drauf hat und speist dann das ganze Geld raus aus dem Vatikan an Armenhäuser, gemeinnützige Organisationen. Und that doesn't sit well with the Holy See, as you might imagine. Mhm. Wusstest du übrigens, dass der Heilige Stuhl Holy See heißt?
Nein.
Auf Englisch. Fascinating, oder?
Holy See.
Ja. Also der Woke Pope ist quasi wie, er heißt auch Franziskus der Zweite.
Mhm.
Also es scheint auch eine Anspielung auf unseren Franziskus zu sein. Und ja, auch der ist irgendwie nicht ganz koscher. aber das ist eine faszinierende Folge.
Er wird ja offensichtlich, auch wenn man jetzt so weiß, was noch kommt, er wird auch nicht lange machen, der Woke Pope, glaube ich.
Nein.
Gut.
Also es ist ein bisschen eine anstrengende Folge, weil es subvertiert alle Erwartungen, die man so hatte an das Duell von
Jude Law und Malkovich.
Jude Law liegt aber im Koma und ich glaube, das macht er noch eine ganze Zeit lang.
Hm.
Tritt eher in so Visionen auf.
Hm.
Aber hey, das ist halt so.
Ach, was für herrliche Drehtage für Herrn Law.
Ja, Hauptsache in weißer, päpstliche Unterwäsche.
Also Koma ist ja fast so gut. Ich habe auch schon Leichen gespielt, das ist schön.
Ja.
Ja.
Fängt übrigens an mit Nonnen, die sich bereit machen für einen Ausgehabend.
Oh.
Der aber dann so aussieht, weil die dürfen ja nicht ausgehen, der aber dann so aussieht, dass sie um ein Neonkreuz rumraven. Zu einem fantastischen Sophie Tucker-Song, der dir auch sicher sehr gut gefällt.
Okay.
Gefallen würde. Also es ist, wie gesagt, es ist so ein bisschen gegen die Erwartungen, die Folge, aber eigentlich ist es gerade deshalb so gut. Also ich bin eigentlich ist schon wieder auf Kurs, meine Lieblingsserie 2020 zu werden.
Schreib auf, mach Liste. Liste. Ja,
mach ich doch immer. Ich schreibe immer mit. Genau. Ansonsten wegen Hackerangriff muss ich noch was sagen.
Ja.
Sag ich später noch was. Nee, ich bin nicht angegriffen worden, aber ich habe auf Rollingstone.com einen super Artikel gelesen über die Wahlen kommen.
Über Cambridge Analytica?
Nee, die Wahlen kommen and we're not ready. Irgendwie
ah.
So. Mhm. Ja. Also quasi, man rechnet jetzt, man weiß natürlich mehr als damals bei der 2016 bei der Trump-Wahl.
Ja.
Aber die Hacker wissen auch mehr. Also da wird was passieren. Da wird so einiges passieren.
Und reden wir jetzt richtig von Hacken oder reden wir von,
ja, wir reden von
Beeinflussung von Leuten durch Cambridge, also wie bei Cambridge Analytica, weil man genau weiß, was sie.
Fake Accounts, okay. Twitter-Bots, aber wir reden auch über das Hacken von Wählerdaten natürlich auch. Und die werden dann gezielt getargetet, zum Beispiel mit Fake News etc. Und die Wahlen selbst natürlich, ja. Das kann natürlich auch sein, dass man die, da ist so ein Worst-Case-Szenario aufgestellt, dass dann quasi der Wahlcomputer, also das Wahlprogramm abstürzt und dann eben ganz viele Stimmen ungültig erklärt werden müssen oder andere Wähler nochmal irgendwie zur Wahlurne gehen müssten und dass man somit auch Wähler vergrault und auch strategisch Nichtwählertum forciert, was dann je nach Bundesstaat oder Wahllage oder Faktenlage natürlich vielleicht auch den Trump-Supportern zugute käme. Also da werden schlimmste Horrorszenarien werden da aufgemacht in dem Artikel.
Du hast einen Artikel, den du gelesen hast.
Ja, und ich habe nämlich, warum ich das sage, weil der Franziskus, der Woke Pope, ist ja auch ein Hacker.
Mhm.
Und ich habe Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels gesehen am Wochenende.
Ja.
Was nicht so ein schlechter Film ist, wie man ihn in Erinnerung hat, aber auch kein guter Film.
Ja, den habe ich gar nicht gesehen.
Echt nicht?
Nein.
Ja, der alte Harrison Ford ist schon a sight to behold irgendwie. Das macht schon Spaß.
Moment, oder ist das...
Nee, Shia LaBeouf ist sein Sohn in dem Film?
Ja, genau. Nee, den habe ich nicht gesehen, ja.
Hm. Nee, ist nicht ganz schlecht. Aber auf jeden Fall sehe ich jetzt, da geht es ja darum, dass die Russen den Kristallschädel wollen und die wollen Psychological Warfare. Die wollen quasi into the minds of the enemy.
Mhm.
Die wollen Mind Control und so.
Cyclops.
Wenn du das jetzt aus der Sicht von 2020 irgendwie hörst, dann klingt das alles extrem nach Cambridge Analytics.
Mhm.
Dann klingt es wie, als wäre Steven Spielberg der Zeit wirklich voraus gewesen, wann er den Film gedreht hat und einfach dieses, und würde einfach, also wie heißt denn nochmal, oh Gott, wie heißt der Böse, die Frau?
Kaiser heißt sie, glaube ich. Bei Cambridge? Nein.
Nein, wie heißt denn die? Sag mal bitte die Schauspielerin, die total super Schauspielerin, die alle Rollen der Welt spielen kann. Immer nicht Toni Collette, sondern blond.
Scarlett Johansson.
Nein. Eine Elfe in Herr der Ringe.
Cate Blanchett.
Ah, ja. Cate Blanchett. I'm drawing a blank Blanchett hier. Ja. Genau. Die spielt ja diese Russin und alles, was aus deren Mund kommt über so Mind Control und russische Kriegsführung, klingt, als wäre es eine Kritik an Putin. Mhm. Aus jetziger Sicht. Okay. Mich fasziniert. Okay, gut. Was man vielleicht auch hacken hätte können, ausnahmsweise was hackenswert gewesen wäre, sind die Oscar-Nominierungen. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich einfach das vorlesen, was ich dir geschickt habe, weil dann
ja, mach das alles mal. Gesagt.
Ja, ich habe dir geschickt. Wir müssen auch noch über die Oscars reden und über Joker. Mhm. Wenn man Little Women, das ist die Literaturverfilmung von Greta Gerwig, ich erkläre es nur für die Hörer, schon in anderen Kategorien berücksichtigt, und es wird in vielen Kategorien berücksichtigt, ich glaube in 5, ist es doch fast kriminell, Greta Gerwig nicht als Regisseurin zu nominieren. Oder Lulu Wang von The Farewell oder Loreen Scafaria, die Hustlers gemacht hat. Parität und Genderausgleich, obviously nicht der Cup der Academy, obwohl sie sonst ständig Konzessionsentscheidungen treffen. So gern ich Irishman mochte, aber die Scorsese-Nominierung kann man sich auch sparen. Von freaking Todd Phillips für Joker ganz zu schweigen. Holy shit, habe ich ergänzt. Ich meine, Irishman fand ich nicht schlecht, ne? Aber die Welt geht nicht unter, wenn das nicht für einen Oscar nominiert wäre.
Natürlich
Scorsese
nicht. Scorsese so,
hat genug, oder? Genug Meriten.
Da muss man übrigens aufpassen. Das denkt man manchmal und dann sind da gar nicht so viele Oscars. Aber
ja, das heißt viele.
Ja.
Genau, und bei den Darstellerinnen fehlen ja Lupita Nyong'o von Us, auch wenn Us nicht der beste Film der Welt war, aber sie hat es toll gespielt. Awkwafina von The Farewell. Und The Farewell ist ja überhaupt gar nicht bedacht worden. And don't get me started on People of Color. So schön die Parasite-Nominierungen sind. Parasite ist, glaube ich, mehrmals nominiert, auch für den besten Regisseur. Aber das reicht eben nicht. Mhm. Ich zitiere Amanda Dobbins, Journalistin von The Ringer, zu Joker. Jetzt bin ich wieder bei Joker. This is an intellectually bankrupt movie. Everyone who thinks Joker is a better movie than Once Upon a Time in Hollywood, Uncut Gems, Little Women or Parasite has bad taste and knows nothing about movies.
Und dann ist irgendwie ganz schön, wenn jemand so klar ist. So. Und ich denke es ja auch.
Ja, pass auf, ich versuchte es noch zu entschärfen in meiner Mail an dich. Und ich habe ja geschrieben, ich hätte eigentlich gar nichts gegen Joker. Also wer hat einfach so einen Film.
Ja.
Ja. Aber da er quasi schon im Vorfeld und danach durch die ganzen Nominierungen und auch Golden Globes nicht auf so eine intellektuelle und gesellschaftskritische Ebene gehoben werden wäre, das macht ihn so provokant, finde ich.
Ja, ich finde auch.
Und so hohl und so leer.
Ja.
Ja. Okay, gut. Und ich habe noch.
Ja, wenn er nicht so als Kunstwerk gelten würde, dann würde ich das auch so durchwinken.
Ja.
Aber so nicht, nein.
Ja, und da gab es noch ein paar Special Effects Nominierungen und so Kram für Rise of Skywalker. Da habe ich mich gefragt, wo war Avengers Endgame?
Genau.
Der viel, also der originellere Film von der Ausstattung und Effekten etc. Übrigens, was ich noch sagen wollte,
ich glaube, diese Academy, ich sage noch kurz zur Academy, es gab im letzten Jahr einen Artikel, ich müsste den nochmal raussuchen, ist schon ein ziemlich komischer Verein. Und da hat jemand, der auch in Academy ist, gesagt, ach, er würde so viele Academy-Kollegen kennen, also die Oscars sozusagen die Nominierung machen, die so viele Filme dann letztendlich sich gar nicht angucken würden, weil sie nicht interessieren würden, dass die überhaupt gar nicht zu einer Nominierung kommen.
Ich habe bei dem Podcast gehört, da hat der Host gesagt, Leute, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass die sich in einem Raum treffen und dann sagen so, Little Women, nee, wirklich nicht, nee. Sondern die sitzen halt zu Hause, füllen ihre Dinge da aus und das ist ein Haufen Arbeit und natürlich.
Ja, die machen das auch nicht anders als wir.
Und natürlich kreuzen die das an und gucken das an und bewerten das, was ihnen hat, liegt.
Genau.
Also der meinte dann, die Zusammenstellung der Academy ist das Problem. Mhm. Und er meinte, es wird besser werden, je mehr Frauen und je mehr People of Color man da mit reinnimmt. Mhm. Was natürlich jetzt gerade ein sehr schwacher Trost ist, finde ich.
Mhm. Ja, weil man irgendwie auch ein bisschen gedacht hat, man wäre da vielleicht weiter.
Ja, also und Hollywood, vor allem von Hollywood erwartet man natürlich ja auch gerade so ein bisschen als Gegenpol zu den Trumpismen dieser Zeit auch mehr Progression jetzt irgendwie. Aber kommt die Academy nicht hinterher.
Da sind irgendwie vielleicht dann doch Streamingdienste auch dem Film jetzt irgendwie doch dann voraus, oder? Rede ich Unsinn. Also ja, wenn ich sehen wie Atlanta oder Diversität, habe ich das Gefühl, ist jetzt im ganzen Serienmarkt
Ja gut, wir kriegen das, fahren. Was wir mitkriegen. Ne? Wir kriegen natürlich mitkriegen. Nicht mit, was irgendwie auf, was weiß ich, auf dem Stars Network oder auf CW oder sonst was läuft oder sonst auf. Aber ja, aber selbst so Murdoch-Sender wie FX, glaube ich, ist ja, selbst die sind eigentlich relativ divers. Wie gesagt, Greta Gerwig for Little Women als, das ist ein, wie sagt man, ein Snub, wenn mir jemand quasi was übersehen wird. Oder wie sagt man im Deutschen? You got snubbed, übersehen. Jennifer Lopez finde ich natürlich auch furchtbar, dass die noch nicht mal für Best Supporting Actress nominiert ist, nach der grandiosen Performance in Hustlers. Ich habe Uncut Gems mit Adam Sandler noch nicht gesehen, den Film, wo er einen nervösen und gambelnden Juwelenhändler spielt, aber soll gut sein. Mhm. Angeblich auch ein Snub. Ich finde, bevor man Scorsese für den Irishman nominiert, hätte man eher Robert De Niro nochmal als Best Actor nominieren können.
Aber welchen Alters? Welchen De Niro? Das wäre schön, das wäre egal. Ja.
Taron Egerton für Rocketman hat auch, wird auch ein bisschen missachtet. Und angeblich muss diese Apollo 11 Doku wirklich so fantastisch sein, wo nochmal die Mondlandung dokumentiert wird. Die läuft demnächst im Februar im Zeiss Großplanetarium. Da möchte ich eigentlich hingehen. Oh. Vielleicht habt ihr Lust mitzukommen. Sonntagnachmittag mit den Kids.
Ja.
Im Februar. Und,
du, ich sag's mal jetzt, weil wir es vielleicht nachher vergessen. Ja. Man kann sich demnächst angucken. Läuft jetzt an mehreren Vorstellungen im York, in den York Kinogruppen. Ich glaube im Rollberg Kino hier. Man kann es aber vielleicht woanders, die Serie Fleabag, die Phoebe Waller-Bridges, das ist ja alles basiert auf einem Theater-Solo-Abend, den sie gemacht hat.
Ja.
Die Rolle Fleabag. Mhm. Sie hat das also sozusagen als Solo-Show gespielt, alleine. Und wo sie diese Rolle entwickelt hat, aufgrund dessen durfte sie dann sozusagen diese Serie entwickeln, damals für die BBC. Und das kann man sich jetzt angucken als Film. Mhm. Also ich guck das, ich habe Karten für den für März. Aber es läuft jetzt, also jetzt am Sonntag gestern ist es gelaufen, es läuft aber vor noch ein paar Mal, da kann ich aber nicht.
Aber was?
Also kein Film, sondern sozusagen, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, nicht Doku, sondern nee, das ist der Theaterabend.
Ach, der hat ihr Theaterabend?
Ich glaube, es ist abgefilmt, ja.
Läuft als Film. Genau. Ah, okay. Jetzt verstehe ich.
Ich kriege demnächst 8 Freikarten für York Kinos.
Ja?
Ja.
Wieso?
Ich habe mich als Kunde werben lassen. Ich kriege jetzt Naturstrom.
Ah ja, das habe ich gesehen.
Ja.
Das habe ich gesehen.
Ich habe es gemacht. Ja. Weil ich aber auch, ich habe irgendwann mal mit Check24 meine ganzen Strom und Gas und so neu gemacht.
Check24, das gibt's nicht.
Das gibt's gar nicht, ne? Nee,
das gibt's überhaupt nicht.
Sollte man nicht gar nicht sagen, meinst du?
Es hat umsonst Werbung, ne?
Das stimmt.
Ja, Naturstrom eigentlich auch.
Ach so.
Ja, vor allem, wenn ich jetzt auch noch sage, dass ich auch bei Naturstrom bin.
Ach, bist du?
Ja.
Okay. Verstehe. Ja. Ich habe gesehen, dass wir mehr Strom verbrauchen als früher. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt doch einen Trockner haben.
Ja. Habt ihr nicht auch, ihr habt doch auch ganz viele Handys, die ständig aufgeladen werden müssen.
Ja, ich lade meins ja nur noch in der Distel auf.
Du Sparfuchs.
Ja, dafür haben wir jetzt einen Katzenbrunnen. Der läuft auch Tag und Nacht. Ah, aber die Katzen trinken mehr.
Ja, auch gut, ne?
Ja.
Bong Joon-ho, der koreanische Regisseur von Parasite, hat beschlossen, eine TV-Serie von Parasite zu machen.
Ja.
Keine Ahnung, ob das notwendig ist. Ich wollte es nur hier gesagt haben noch. Ich habe Podcasts gehört. Ich habe gar nicht so viel gesehen diese Woche, aber ich habe Podcasts gehört. Und zwar habe ich zum einen Podcast gehört, Switched on Pop, habe ich auch geschickt, wo Dua Lipas Don't Start Now.
Übrigens Awards,
Don't
ne?
Don't Stop Now. Nee, Don't
übrigens, Start Now. Von wegen Awards, so haben wir das Award-Thema übrigens angefangen. Dua Lipa ist bei den Brit Awards auch nicht nominiert, auch relativ unverständlicherweise.
Ja, stimmt. Don't Start Now heißt es natürlich. Nicht Don't Stop.
Ja,
aber ich hab's falsch gesagt. Mea culpa. Genau, und das ist, also in dem Podcast geht Switched on Pop.
Mea culpa klingt eigentlich so ein bisschen wie Dua Lipa. Ja, gut.
Stimmt. In dem Switched on Pop Podcast geht es darum, dass Songs, aktuelle Pop-Songs analysiert werden. So ein bisschen auf Produktion, auf Samples, auf was die ausmacht, und Hörer dürfen auch immer Audiobeiträge einschicken und Stellen erklären, die ihnen gut gefallen. Und es wird mit Dua Lipas Song gemacht, und so werden so quasi markante Stellen, was macht den Song zu einem Disco-Song? Was ist typisch für Disco? Was ist typisch für 70er-Disco? Wie sah 90er-Disco aus? Das ist ganz wunderbar. Das macht ganz viel Spaß. Der Song wird dadurch noch besser, finde ich, in der Rezeption. Und ich bin tatsächlich so ein kleiner Sucker für so Pop-Analysen. Analytiker irgendwie.
Okay.
Das habe ich auch wieder gemerkt, als ich dann den nächsten Song-Analyse mir reingezogen habe, und zwar Billie Eilish und ihr Bruder, der ihr Produzent ist, analysieren Bad Guy.
Ja.
Hast du es gesehen?
Nee, ich hatte nur den Link aufgemacht, da war nur ein Foto.
Nee, das ist ein Video.
Ich habe es nur als Foto angezeigt gekriegt. Bin draufgegangen. Schade.
Das ist super, das musst du dir mal anschauen. Billie Eilish sitzt halt so daneben, ihr Bruder ist der Produzent, und die erklären, wie sie diesen Song produziert
haben. Ja, das wusste ich,
ganz fantastische Anekdoten auch. Zum Beispiel Billie Eilish sagt, da ist doch so ein elektronisches Geräusch in dem Song. Und dann sagt sie so, ja, da war ich in Australien mit meinen Eltern unterwegs, und da gab es so ein Dings auf dem Wandern, da gab es im Singen, bevor man weitergehen konnte, da musste man warten auf so ein Geräusch. Und wenn das war so piep, piep, und wenn dann die Freigabe kam zum Weitergehen auf dem Wanderweg, kam dann piep, 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 und das hat sie mit ihrem Handy gesampelt, weil sie das Geräusch so abgefahren findet, und das hat es dann in Bad Guy reingeschafft. Und ich sage zum Beispiel auch, bei Bad Guy ist ja das,
ah ja, genau.
Da sagt der Bruder, das ist eigentlich, im Prinzip ist es Plants vs. Zombies aus dem iOS-Spiel. Das macht so viel Spaß, und du hast natürlich auch, bei denen kommt noch dazu, dass sie diese Geschwisterdynamik haben und so.
Ja.
Sie sagt halt dann immer so, ja, mein Bruder sagt zu allem nein. Und er so, ja, ich sag zu allem nein. Ich kritisiere erstmal immer. Außer in dem Fall. Und dann geben sie sich aber auch High Five, und dann freuen sie sich wirklich auch so genuin drüber, was sie für einen tollen Song geschaffen haben.
Ach, das ist aber nett.
Ja, das macht ganz, ganz großen Spaß. Ein Podcast, den ich auch noch gesehen habe.
Berühmte Brüder der Popgeschichte.
Brüder?
Ja. Lily Allens Bruder ist ja hier.
Geschwister.
Sagen, ja.
Brüder wäre ja quasi.
Nee, in dem Fall ist ja Billie Eilish die berühmtere.
Berühmte Brüder, ach ja. So.
Und genau, Billie Eilish ist ja sozusagen die berühmte von beiden, genauso wie bei Lily Allen ja sie auch berühmter ist als
Alfie Allen.
Theon.
Ja. Ja. Ja, weiß mal, aber das kann man sich jetzt. Das ist debattierbar, finde ich, ob wer jetzt berühmt
ist. Ach du, mir ging es jetzt gar nicht so um die Berühmtheit. Ich wollte nur meinen Brüder sagen, genau. Also weiß ich jetzt, ja, stimmt. Vielleicht ist er auch mittlerweile bekannter.
Okay, noch ein Podcast-Tipp von mir.
Ja.
Ich höre gerade The Wilderness, die zweite Staffel, erste habe ich nicht gehört. Jon Favreau ist ein Demokrat in Amerika und ist der ehemalige Redenschreiber von Barack Obama.
Mhm.
Und er schreibt, wie es den Demokraten, also er schreibt und er podcastet, wie es den Demokraten gelingen könnte, die Wahlen zu gewinnen gegen Trump demnächst, 2020.
Ach, eben, wo wir eben alles geredet haben. Ja, okay. Mhm.
Und es ist es ist ein bisschen nerdig tatsächlich, aber man lernt sehr viel über, ja, wie man Politik macht, was die Wähler wollen, wo es wichtig ist, in welchen Staaten und so. Und man begreift auch das Wahlsystem ein bisschen besser. The Wilderness, finde ich einen faszinierenden Podcast. Er eröffnet den so dramatisch, dass man eigentlich Schlimmes erwartet, und danach wird es eigentlich ganz nüchtern und rational. Aber ich glaube, er sagt in dem Eröffnungsmonolog, sagt er sowas wie, es geht jetzt, wenn Trump über eine zweite Amtsperiode von Trump sagt, this could destroy our republic. It could echo through generations. We could never recover from this. Because we are up against a wounded, vengeful, warmongering president who's dangerous and willing to spend more money than ever on his propaganda machine. He uses his own network as a propaganda machine. Er meint natürlich Fox. Und ja, da wären wir auch wieder bei dem ganzen Hacker-Dings. Das kommt da auch zur Sprache.
Okay. Darf ich mal ganz krude, könnt's auch später rausschneiden, ich äußere jetzt mal eine ganz krude Idee.
Mhm.
Als jetzt der Soleimani, ne, der iranische General umgebracht wurde, es ging ja immer jetzt darum, so wird der Iran, wie wird er Rache üben?
Ja.
Da kam mir immer mal Gedanke, es ist ja so eine so persönliche Sache, dass Donald Trump das selber sozusagen in diesen Mord sozusagen oder diesen also in Auftrag gegeben hat, dass man fast auf die Idee könnte, ja, vielleicht können sich persönlich an ihm rächen. Also jetzt nicht, dass sie einen Anschlag auf ihn, weiß ich, ob sie das können, verüben würden, sondern ich meine, es gibt doch überall Trump-Hotels in der ganzen Welt.
Mhm. Ja, weiß nicht, stattdessen schießen sie ein Flugzeug ab. Nein, es war ja ein Versehen wahrscheinlich. Übrigens lustig, aber es gibt dieses Gerücht, dass der Trump-Stab zu Trump gesagt hat, ja, wir haben ein bisschen Probleme im Irak, da werden US-Konsulat und so, Leute von uns werden angegriffen von diesen iranischen Aufrührern. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir vorgehen können und so. Iran ist ja gerade eh schwierig, zählen sie halt so auf. Ja, und am Schluss, ich übertreibe jetzt, sagt halt einer, wir könnten natürlich auch den Soleimani irgendwie killen lassen. Und Trump so,
I like that.
I like that idea.
Yes, think out of the box.
Yeah. Think outside the box, meinst du?
Yeah, yeah.
Ja, ja, genau. So war es vielleicht übertriebenermaßen.
Ja.
Ja. Lustig und traurig.
Also man muss aufpassen, was man sagt.
Absolut.
In seiner Gegenwart.
Genau. Und
ja,
da sind wir gleich bei der nächsten. Hast du noch reingeschaut bei Netflix, World War II in Color?
Ja, der Militarist der Herzen hat 2 Folgen geguckt, ja.
Was hast du geguckt, die ersten beiden?
Ich habe die ersten beiden geguckt, Blitzkrieg und die Luftschlacht, die Schlacht um England, ja. Ja.
Wie fandest du es? Also man muss dazu sagen, es ist quasi, also es ist eine relativ standardartige Doku-Reihe über den Zweiten Weltkrieg. Das Besondere daran ist, dass quasi die nachkoloriert wurden, die historischen Aufnahmen. Und so noch nie gesehen wurden,
ja.
Angeblich.
Ja. Ja. Hast du auch reingeguckt?
Ja, ich habe, glaube ich, fast alles gesehen.
Okay. Also.
Ich habe gebinge-watched.
Gebinged.
Ja. Also ich war ein bisschen dark drauf an
dem Wochenende. Du hast sie geblitzkriegt.
Ich war eh ein bisschen dark drauf an dem Wochenende. Und dann dachte ich mir, normalerweise kann ich mir sowas nicht gut anschauen. Und dann dachte ich, jetzt haue ich mir mal so eine Weltkriegs-Doku rein.
Also weißt du, ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen, ich finde es spannend, ich finde es interessant. Ich habe natürlich vieles gewusst, manches auch nicht. Was ein bisschen komisch ist oder was mich irgendwie, wo ich mich wirklich frage, ob man das eigentlich noch so machen kann, ist, dass das natürlich einen reinen Fokus auf das Militärische hat. Also es geht jetzt, also erste Folge zum Beispiel Blitzkrieg. Wie schnell dann sozusagen die Wehrmacht, also innerhalb weniger Tage unter offensichtlich starkem Einfluss, ich wusste das schon, aber offensichtlich nicht. Es wird also sehr stark herausgearbeitet, wie in dieser Doku, wie stark der Einfluss von Crystal Meth auf die Wehrmachtssoldaten waren, dass sie im Grunde genommen 3 Tage durchmarschiert sind, ohne Pause machen zu müssen. Ich weiß nicht, dieser Blick auf diese Zeit zurück, auf 1939, 1940, unter rein militärischen Aspekt, irgendwie finde ich es seltsam, weil ich finde es müsste vielschichtiger sein. Es müsste, weil alles andere natürlich in so einer Doku ausgeklammert werden muss, was diese Zeit auch ausgemacht hat. Weißt du, und dann geht's um den Anschluss, als Beispiel, um den Anschluss von Österreich. Und ich lese halt parallel gerade dieses Buch über Kadeko, über das Kabarett der Komiker und was das bedeutet hat und was dann erstmal passiert ist und wer alles abtransportiert worden ist in Wien an Künstlern, an Journalisten, an Juden natürlich, sowas. Und es geht nur um das Militärische, aber so, ja, in so einer Doku ist dann halt nur, naja gut, da haben die Alliierten halt nicht eingegriffen, weil alle das Gefühl hatten, na gut, die Österreicher wollen das. Das ist natürlich auch eine Wahrheit, ist auch ein Aspekt, aber ich glaube, dass, wenn man nicht viel meint, wenn meine Kinder das jetzt sehen würden, glaube ich, man kommt in so einer Doku darauf, ah ja, okay, so war das militärisch und so war das, ach, wie dumm war das an der Stelle von der deutschen Armee da anzuhalten, wenn sie da weiter marschiert werden, dann hätten sie das geschafft oder sonst was. Es geht nur, es ist zu wenig, finde ich. Es entsteht nicht das ganze Bild. Natürlich nicht, aber.
Thomas Bernhard wird Ihnen aber trotzdem recht geben, was den Anschluss von Österreich betrifft.
Ach so.
Die Österreicher mochten es. Nee, ich finde, du hast recht. Ich muss zur Verteidigung der Serie sagen, es wird bei späteren Themen wie die Befreiung von Buchenwald oder der Dresden Firestorm geht es natürlich viel mehr auf die Bevölkerung ein. Mhm. Es wird noch detaillierter und kleinteiliger. Aber über weite Strecken erscheint es mir so, als müsste man einfach dieses Material, was man so was man halt so rekoloriert hat, als müsste man das mit Talking Heads und Voice-Overs füllen, damit man einfach eine Stunde Folge zusammenkriegt.
Ja.
Also es ist schon oft schon sehr banal, was die sagen. Es ist sehr, also ich meine, es werden auch teilweise ein paar, kommen auch deutsche Leute zu Wort, aber es kommt zum Beispiel wirklich, es geht ja auch viel um die Japaner und da kommen ja zu wenig Japaner zu Wort. Und wenn, dann kommt es mir so ein bisschen wie
Amerika. Die dritte Folge Pearl Harbor, oder? Ja.
Ja, es kommt ja später noch Hiroshima.
Okay.
Also amerikanisierte Japaner. Also und teilweise ist mir ein bisschen zu martialisch, so die Talking Heads.
Und die Musik?
Und die Musik, und es ist mir alles so, also macht man eigentlich so nicht mehr, finde ich.
Ja, es hat so ein bisschen was so von diesen N24 Nachts-Dokus, die Tono Soprano übrigens auch gerne guckt, über Hitlers Geheimwaffen.
Ja, es ist so Hochglanz History Channel. Ja. Finde ich Netflix fast nicht würdig, wobei ich Netflix vielleicht überschätze. Es gibt übrigens ein tolles Buch
du, über. Du, aber wenn du mal Weltkrieg 2, ich wusste erst nicht genau, welche Serie du meinst, du sagst nur was von Weltkrieg 2 auf Netflix. Wenn du mal Weltkrieg 2 angibst, sozusagen die Icons, die Thumbnails, die du so kriegst, so für Weltkriegs, Dokus, Filme, alles, was auf Netflix zu finden ist, es sieht nicht so richtig gut aus.
Lustig, aber weil du sagst, ich hab's ja nicht, also du hast es gegoogelt. Der Titel ist schon so generisch, dass du dachtest, es heißt World War II in Color. Ja. Das ist der Titel gewesen, den habe ich dir geschickt. Du dachtest wahrscheinlich, er schreibt jetzt irgendwas
über den Krieg. Gut, genau.
Aber es ist tatsächlich der Titel.
Ja.
Der ist schon so
generisch. Ja, stimmt, das habe ich auch verwundert.
Es gibt ein schönes Buch über die Drogen im Dritten Reich von Norman Ohler, der totale Rausch. Mhm. Das, ich habe es noch nicht gelesen, aber es wird immer empfohlen irgendwie. Mhm. Ganz faszinierende Einblicke in eben, was du auch sagst.
Ja, mich schon interessieren, weil
Blitzkrieg auf Crystal Meth.
Die Soldaten, die da in den ersten Tagen da in Frankreich da die Crystal Meth genommen haben, die werden das auch weiterhin vielleicht gewollt haben wollen.
Ja.
Get a rape me, bitch!
ich muss aber trotzdem sagen, wenn man das dann so gestaffelt guckt, wie ich das gemacht habe, und gestaffelt ist tatsächlich ein gutes Wort in dem Zusammenhang, dann macht es trotzdem sehr unglücklich. Mich hat es trotzdem sehr unglücklich gemacht, weil ich dann immer, weißt du, natürlich weißt du, dass da so und so viele Leute ums Leben gekommen sind, aber dann, weißt du, dann hörst du so bei der Ardennenschlacht irgendwie den völlig sinnlose letztes Aufbäumen Offensive der Nazis, wo einfach die größten Verluste der US-Armee, irgendwie, ich glaube so 20.000 Leute.
Nee, deutlich mehr, glaube ich.
Nee, 19.000 waren es, ja. Kannst nachschauen.
Ja?
Ja. Schau's nach, glaubst du mir nicht, ob ich die Doku gestern gesehen
habe. Nein, hab. Okay. Gut, du hast die Doku gestern, das stimmt, okay.
Ja. Okay. Und die verlustreichste Niederlage der. Aber ich meine, 20.000 Leute wofür? Also für nix. Und dann, wenn du auch hörst, ich meine, du weißt natürlich, dass in Dresden, man weiß immer noch nicht genau, wie viele, dass in Dresden viele umgekommen sind, aber ich meine, allein die Bombenangriffe, die Nazis so peu à peu immer wieder über London geflogen sind, weißt du, da wachst du auch am nächsten Morgen auf und hast wieder. Eine Stadt hat 1400 Einwohner mal wieder weniger. Oder so. Also das ist von den KZs natürlich gar nicht ganz, aber wie, also die großen Verluste, die kennen wir auch und da kennen wir zum Teil auch Zahlen, aber was so beiläufig noch so unter ferner liefen quasi, an Menschen aufgerieben wurde, das ist so krass und das ist so unvorstellbar, dass es mich wirklich wahnsinnig deprimiert hat. Am Ende war ich war schon dark drauf, aber am Ende war ich super dark, muss ich echt sagen.
Ja, mir ging es genauso auch nach den zwei Folgen, was mich so darker draufkommen lassen, ist so dieses, natürlich, nein, das entsteht auch durch diese Vereinfachung in so einer kurzen Demo. Ja,
der Fokus auf die Kriegsmaschinerie und auf die Taktik und Strategie.
Ja, und auch, dass es so unausweichlich dargestellt wird zum Beispiel. Klar, also da hast du, du weißt, okay, es gab vor den Ersten Weltkrieg, dann die Versailler Verträge, dadurch wird Deutschland so gedemütigt, dass Hitler, also alles, was danach passiert ist, der Zweite Weltkrieg, war unausweichlich. Hast du sofort drei Experten hintereinander, die das sagen. Du denkst, ja, ist es so, vielleicht ist es so, aber der Gedanke, ob das so ist und dass es gar nicht anders ging, so, das finde ich sehr dark.
Ja, aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der du Bombenangriffe fliegst, einfach so, ne?
Ja,
Also setzt einfach ein paar Leute in Bomber und lässt halt irgendwie auch Tokio bombardieren oder so. Na gut, Pearl Harbor war auch nicht nett, muss man sagen. Wie weit übrigens auch die Japaner gekommen sind in ihrer, wie sie annektiert haben, nachdem Pearl Harbor geklappt hat, so schnell mal irgendwie sich ausgebreitet haben da über die ganzen Inseln da.
Ja.
Ja. Also ich wusste nicht alles, was da besprochen wurde. Mhm. Aber ich glaube gerade, dass der Fokus so auf dem Material lag und auf der Kriegsmaschinerie und eben auf, der Funktionalität von Krieg. Ich glaube, das hat es nochmal extra dark gemacht. Und ich weiß nicht, ob das die Intention von der Doku war. Ich glaube, so viel vielschichtig.
Funktional, also so was der technische Aspekt, so was.
Ja, genau, was du am Anfang ja bemängelt hast irgendwie. Was du ja gesagt hast, das war dir so zu technisch und dass quasi die Auswirkungen auf das Humanistische ein bisschen zu kurz kam.
Ja.
Und ich glaube, durch die Weglassung des Ganzen hat es bei mir noch irgendwie stärker hervorgerufen. Aber ich glaube nicht, dass es die Empathie wird bei mir noch größer, dadurch, dass man es weggelassen hat. Aber ich glaube nicht, dass es die Intention von der Doku war. Ich glaub,
wahrscheinlich nicht, nein. Ja.
Expertly restored in full color.
Ich meine, wer ist eigentlich die Stimme im Hintergrund? Das klingt ja hier, im Grunde haben wir hier Sir Richard Attenborough.
Ja.
Aber er ist es wahrscheinlich nicht.
Nee, ist nicht, glaube ich. Ach so. Hast du eigentlich jemals von The Expanse gehört? Das Game of Thrones des Weltalls?
Nein.
Es lief, glaube ich, auf Netflix, dann wird es abgesetzt und Amazon Prime hat es weitergemacht. Wir sind bei Staffel 4.
Oh, nee.
Vielleicht schreibt mal einer der Hörer noch, der es guckt, ab wann es gut wird. Weil ich bin mal in Folge 4 oder 5 und schlafe jedes Mal ein. Ich finde es noch nicht so gut. Aber vielleicht motiviert mich jemand. Und da möchte ich noch sagen, weil bei For Little Women, und ich gucke auch gerade Lady Bird, Greta Gerwigs Vorgängerfilm.
Ah, der ist toll.
Er ist gut, aber er ist auch ein bisschen uneben, finde ich. Ein paar rhythmische Probleme. Aber ich gucke ihn trotzdem gerne. Und weißt du, wie man die Hauptdarstellerin ausspricht?
Ja, sag nochmal.
Nein. Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan, okay. Ja.
Dennis Quaid sagt mal bei einer Preisverleihung, sagt immer mal, Saoirse Ronan. Saoirse.
Dennis Quaid, ja, den gibt's ja auch noch. Ja.
Und der Freund eurer Familie, Timothy Chalamet, spielt ja da auch mit. Ja. Bei Lady Bird. Wie auch in vielen anderen Filmen. Unter anderem The King und ich glaube auch bei Little Women.
Ist er
auch wieder dabei und in noch irgendeinem Film dieses Jahr.
Er spielt.
Den neuen Christopher Nolan-Film, glaube ich, spielt er auch mit dann. Tenet.
Ja. Wir einen
Trailer gesehen haben.
Und einen Musiker spielt er jetzt, glaube ich, in einem Film über den Musiker. Das muss ich aber nochmal nachgucken.
Hm. Okay. Ansonsten zwei Tipps von mir noch am Rande. Ich spiele gerade The Outer Worlds.
Mhm.
PS4, das ist ein sehr schönes Spiel für Freunde, die früher gern Fallout, vor allem Fallout New Vegas gespielt haben.
Mhm.
Und ich mache wieder ein bisschen Yoga, Rüdiger.
Mhm.
War einfach, weil irgendwie ein bisschen Rückenprobleme und zwangsweise muss ich mich ein bisschen rückenfreundlicher orientieren. Mein Tipp ist Yoga with Adrienne.
Aha.
Das ist ein wahnsinnig bekannter Yoga-Kanal, offensichtlich, wenn man die Abrufe nimmt. Aber die Frau ist sehr ruhig. Und ein bisschen, nicht ganz unesoterisch, aber auch nicht zu viel esoterisch. Also, und was das Schönste ist, und das würde dir auch gefallen, die hat einen riesigen Hund, Rasse kenne ich nicht, kenne mich ja nicht aus mit Hunden, der heißt Benji und der liegt immer neben ihr und schläft. Bei den
schläft, aber gut.
Und das ist wirklich schön. Solange, wenn Benji dabei ist,
es gibt ja auch Hunde-Yoga, das weißt du?
Nein, das weiß ich nicht.
Es gibt, findest du auch, dazu wirst du Videos finden, also Hunde, die mit ihren Herrchen oder Frauchen dann zusammen Yoga machen, so bestimmte. Okay. Und zwar nicht nur den herabschauenden Hund.
Okay, jetzt kommen wir zum Thema Fußball. Es gibt keinen Frauenspieltag, aber wir sind bei den Männern bei Spieltag
18.
Und ich habe, glaube ich, ein Interview mit Almut Schuld gesehen oder gelesen, wo sie gesagt hat, war kein so gutes Jahr 2019 für die
Frauen. Wir waren schon mal einen Schritt weiter.
Ja, wir waren schon mal einen Schritt weiter, genau. Ist nicht so viel passiert, Sponsoren und so, alles weniger geworden eigentlich. Ja, also wir haben unser Bestes, wir haben vielleicht auch nicht unser Bestes gegeben, wir waren noch nicht mal auf einem Fußballspiel. Wir haben ein bisschen was gegeben eigentlich nur, wenn wir ehrlich sind. Ne? Vielleicht müssen wir noch mehr geben.
Vielleicht.
Trotzdem.
Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, Bernie.
Ja, trotzdem. Hier ist der Downbreak für Spieltag 18, Bundesliga Herren. Rüdiger Rudolph, would you please break it down for us?
Bernie, ich habe schon gedacht, du würdest mich nie auffordern. Gregoritsch erlebt einen Traumstart beim 2:0 der Knappen gegen Gladbach. Dortmunds Neuzugang Erling Haaland. Erling muss man sich auch oft aussprechen.
Ergebnis ersparst du uns.
Ergebnis? Wieso?
Schalke?
Gregoritsch erlebt einen Traumstart beim 2:0 der Knappen gegen Gladbach.
Ah, das habe ich gehört.
Ja. Dortmunds Neuzugang Erling Haaland fügt sich beim erst gar nicht so klaren 5:3 Sieg des BVB in Augsburg ganz passabel ins Team ein. Na, Nagelsmann, wie war die Winterpause? Ob du wohl in den Bergen warst, zur leckeren Hüttenjause? Wo immer du auch hast relaxed, ob du dir deine Kimme waxt? Am Ende zählt für dich ganz klar der Sieg der Bullen im neuen Jahr. Leipzig Union Berlin 3:1. Das Duell der Desperados Bremen gegen Düsseldorf entscheidet Werder für sich mit 1:0. Moisander sieht rot und kriegt rot. Köln gewinnt schon wieder.
Wolfsburg. Der arme Kevin Vogt, ne?
Ja, den, oh, das sieht immer fies aus, wenn Leute mit so rausgetragen werden mit so einem Ding um den Hals. Köln gewinnt schon wieder. Wolfsburg verliert schon wieder. Wolfsburg gegen Wolfsburg heißt es 3:1. Böse Zungen und auch The Zone sagen, der Bayer-Lorz-Effekt ist verpufft. Mainz verliert 1:2 zu Hause gegen Freiburg. Am Sonntagmittag gibt es im Berliner Olympiastadion in jeder Hinsicht klare Verhältnisse beim 4:0 der Bayern über die Hertha. Und, genau, ich musste umblättern. Klinsy hat einen Trainerschein, München ist Fußballhauptstadt und ich sehe wesentlich lieber Olli Kahn als Würdenträger des FC Bayern im Stadion eingeblendet als eigentlich alle davor. Paderborn hält im... Ich bin zu schnell. Paderborn hält nur im Vollgasmomenten mit beim 4:1 von Leverkusen gegen eben diese.
Hm. Ich habe die Gregoritsch-Show,
ja.
Die war alleine die Sportshow, Sportschau wert.
Aha.
Übrigens habe ich die Sportschau gesehen, hast du auch gesehen?
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe gespielt letzte Woche.
Ah.
Ich habe die ganze letzte Woche gespielt.
Klingt, als wäre es letzte Fußball.
Als wäre ich Fußballer, ja, aber.
Was ich bei der Sportschau wirklich fremdschammäßig finde, sind diese Tweet-Einblendungen.
Ja.
Da werden dann so Tweets eingeblendet wie, ah Mann, warum haben wir denn nicht gekauft oder so, ach scheiße, Gregoritsch, weil so Bremer Fans irgendwie so, hätten wir nur mehr Kohle gehabt in der Winterpause, so, boah. Also diese Tweet-Einblendungen, boah. Gruselig.
Ja, was ist das? Das ist so, ja, da versucht man jünger zu sein oder Social-Media-affiner als man ist, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, also Gregoritsch, glaube ich, sie haben keine Kaufoption bei Schalke, oder? Ist nur ausgeliehen. Augsburg gibt ja nicht einfach so her.
Das, also ich würde es nicht tun.
Ja. Ja, der eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Kann man das
ja
so sagen?
Ja, Mensch, also ich habe wirklich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht auf den Schalke-Sieg gewettet habe. Ich habe nämlich die Tage vorher ein Interview gelesen mit Eberl. Und der hat sich so positiv über Schalke geäußert und auch den Gregoritsch, die Laie, so positiv dargestellt, wo ich dachte, ah, Schalke wird gewinnen.
Und dann hat er noch seine gesamte verletzten Riege aufgezählt.
Ja.
Von dachte, ungefähr 8 Leuten und dann war es eigentlich klar.
War es eigentlich eine klare Geschichte.
Ja. Du, der FC gewinnt hier in Serie und
ja,
wir in Gistol-Serie und wir erwähnen es eigentlich gar nicht. Ich persönlich muss sagen, Gistol hatte die ersten Spiele, glaube ich, verloren und unentschieden oder so.
Genau.
Und dann hatte ich ein bisschen ihn schon wieder abgeschrieben, so halb.
Und jetzt hat er 4 Spiele in Folge gewonnen.
Ja, du, also und wie? Die sind ja quasi dem Abstieg enteilt, kann man
ja
sagen. Ja. Und weißt du, was noch? Was, Podolski hat ja, ist ja bei Kobe irgendwie jetzt, hat ja irgendwie alles gewonnen, ist ja jetzt weg, ist, war im Stadion auch.
Mit Sohnemann?
Ja. Und der Horst Held ist da. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Der Horst Held ist Sportdirektor jetzt.
Ja, ja. Und Schmadtke saß drin und hat sich geärgert.
Ja, zu Schmadtke kommen wir gleich. Und der Horst Held ist auch wieder, wie bei Hannover, schon mit Breitenreiter, passt er sich auch frisurmäßig auch an Gistol an und lässt sich die Haare ein bisschen wachsen.
Ist ja
sehen
lustig
schon wieder ganz ähnlich aus, die beiden.
Ist ja lustig. Also es ist nicht nur so, dass eine Mannschaft irgendwann das Temperament des Trainers übernimmt, sondern offensichtlich auch der Sportdirektor.
Frisur des Trainers.
Ah.
Ja. Und wer auch noch da ist, plötzlich ist der Marc Uth da.
Ja.
Unser alter fast Brennerpass-Liebling, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Andererseits muss man sagen, wenn Spieler von Schalke nach Köln wechseln, ist praktisch, vor allem wenn sie auch nur ausgeliehen sind, weil die müssen ja noch nicht mal umziehen.
Nein.
Ja. Die Frage ist, ob er nicht sowieso, die viele wohnen
obwohl,
ja
in Düsseldorf. Obwohl, ich glaube, da ist schon ganz schön Stau morgens. Ist jetzt nicht so, dass man so schnell von Gelsenkirchen.
Ja, aber deshalb umziehen tun die nicht, weil die Familie zieht doch nicht um. Also die wohnen ja, außerdem wohnen die meisten sowieso in Düsseldorf.
Ja, ja, das stimmt, das ist tun wirklich, die, ne?
Ja.
Gott, ja.
Und dann ist es auch eh schon wurscht. Muss nur über die Brücke kurz. Okay. Cordoba schießt viele Tore, ne?
Der Uth ist übrigens groß geworden in der Kölner Jugend.
Ja, genau, das stimmt, ein Ex-Kölner, genau.
Ich weiß eigentlich, den Uth mache ich auch gerne, ja.
Ja, ach, und
Der war in Hoffenheim unter Nagelsmann so explizit auch so gut, ne?
Ja, bei Schalke da ein bisschen abgekackt, ja. Aber
aber ich sag dir was, unter Nagelsmann, Bernie, wären wir zwei auch wahrscheinlich gut.
Ja, was ist eigentlich aus unserem Freund dum 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 dum, dum. Modest.
Anthony Modest ist ruhig, um Anthony Modest. Ja. Ich weiß auch nicht, was ist denn los da?
Ja.
Und Cordoba schießt jetzt auf einmal Tore.
Ja.
In der ersten Liga. In der zweiten hat er immer geschossen, glaube ich.
Ja. Ja, aber also zuerst in der ersten Liga kam er schon, also in der ersten
Liga.
Und da ging ja nicht so viel. Aber ja, wir reden wir über den ersten FC Köln, weil so viel wissen wir dann auch nicht dazu.
Ja.
Dann der Erling Haaland aus Norwegen.
Mhm.
Auch, ich sag's nochmal, heute die Formulierung, a sight to behold.
Mhm.
Der kam ja so.
Oder der Hühne mit dem Babyface.
Der kam ja so fröhlich rein.
Ja.
Und so, Leute, was machen wir hier?
Ja, ach, hier soll ich auch Tore schießen. Ja. Okay, wo ist der Ball? Ah ja, gut.
Genau. Zack,
hinein.
Ja. Habt ihr Bock? Ich hab Bock.
Ja.
Und man muss auch sagen, vorher hatten sie offensichtlich nicht so viel Bock. Auch nicht so viel Fortune, aber es war sehr zäh eigentlich.
Mhm.
Und man kann Augsburg gar nicht so viel Vorwurf machen.
Nee, also.
Ja, also da gab es ja auch mal, im Prinzip gab es da auch eine strittige Szene, die mir jetzt gerade entfallen ist, was es war. Wo man, glaube ich, hätte faul pfeifen müssen oder so. Und dann, glaube ich, wo Dortmund 4:3 in Führung ging. Und dann wäre es vielleicht auch noch anders gelaufen. Also das war gar nicht so klar, der Dortmund-Sieg.
Mhm. Aber hast nee, du, glaube ich,
eh gesagt in deinem Downbreak. Ja, Mainz-Freiburg, ich weiß nicht, ob der Bayer-Lorz-Effekt schon verpufft ist, aber ich meine, du gegen Petersen, der jetzt Rekordtorschütze im Verein ist, vor dem Jogi Löw, da spricht einfach nichts dagegen.
Finde ich auch.
Ja, die Trainerlizenz von Jürgen Klinsmann ist wieder aufgetaucht.
Schön.
Wer hatte die?
Die. Na, lag sie nicht irgendwo in Kalifornien?
Schon, ja, aber wer hat sie nach seinem Antrag?
Keine Ahnung. Donald Trump.
Ja, und Thiago hat mal wieder ein Tor geschossen.
Ja.
Ja, es wäre die Gelegenheit gewesen für euch beide, euch
uns mal wieder zu treffen, habe ich auch gedacht.
Ein Foto zu machen, ein Selfie zu machen. Zusammen, ja. Aber hat nicht geklappt. Vielleicht beim nächsten Mal. Bei Union Leipzig muss ich mich fragen, wusstest du, man hört ja immer, Lewandowski schießt in jedem Spiel irgendwie 18 Tore.
Unfassbar.
Wusstest du, dass Timo Werner eigentlich genauso viele Tore hat?
Genau. Finde ich unglaublich. Ja. Ja. Hatte sogar jetzt, zeitweise sogar eins mehr. Es ist, ja. Man hat doch eigentlich jetzt lange in dem Gefühl gelebt, was Lewandowski da gerade tut, ist uneinholbar und beispiellos.
Da kann man nicht mal ranschmecken.
Aber siehe da.
Ja. Genau. Und Leverkusen hat
Nagelsmann hat auch übrigens gesagt, also er findet, Timo Werner hätte dieses Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt. Und es wäre ein ganz feiner Typ, der sehr viel persönliche Zuwendung auch braucht.
Ja.
Ich finde das immer komisch, sowas in dem Interview zu hören, wo ich denke, ja, aber das liest der Timo Werner doch auch. Ich würde mich immer komisch fühlen, wenn ich das lesen würde. Und denke ich, Moment mal, als ich jetzt gestern Abend mit dem Nagelsmann telefoniert habe, das war jetzt irgendwie doch nur beruflich. Das macht er nur, damit ich mehr Tore schieße.
Ja, stimmt.
Ich würde das denken, ja, natürlich. Ach, das denke ich immer. Das haben wir auch beide gedacht, als Martin Schmidt damals im Sportstudio war und gesagt hat, ja, zum Teambuilding fährt er halt gerne zum Bergsteigen mit seinen Jungs in die Berge. So, nach dem Motto, so trickst sich die aus. Und wenn ich das hören würde, ich auch denke, fahr doch allein in die Berge. Ja. Ich würde mir, na gut.
Du würdest?
Mir nicht so in die Karten gucken lassen.
Ja, klar, verstehe ich. De Bosch, Leverkusen hat mit De Bosch verlängert, ne?
Mhm.
It's a good thing, right?
Ja, aber jetzt wird er dann wahrscheinlich ein paar Spiele verlieren, oder? Ist das nicht immer so, wenn man als Trainer verlängert? Obwohl,
doch, glaub schon.
Jürgen Klopp hält sich auch nicht da dran.
Jürgen Klopp hat ja gewonnen gegen Man U am Wochenende und ist, glaube ich, 16 Punkte vor Man City, aber hat ein Spiel weniger.
Ja.
Also könnten eigentlich 19 Punkte vorhin sein.
Es ist.
Ich meine, die Meisterschaft ist damit eigentlich dies abgehakt.
Ich glaube auch.
Okay, gut. Und Werder hat mal wieder gewonnen, ne?
Ja.
Auch wenn Kofeld sauer war.
Ja. Bernie, nicht zu den Bayern noch?
Zu den Bayern? Doch, das läuft nach Plan, finde ich. Also wir haben bis kleine, so weit bin ich noch nicht. Es gibt natürlich Personalnöte, aber es sind immer noch viele gute Spieler. Ein bisschen zäh kommt man aus der Winterpause auch klar, aber dann merkt man, man muss ja, weil es könnte sein, dass Leipzig gewinnt. Es war am Sonntag, die wussten ja schon, dass Leipzig gewonnen hat am Samstag.
Die mussten nachlegen.
Die waren eh unter Druck. Und
Dortmund
dann,
auch, ja.
Ja, dann haben sich reingehangen.
Mhm.
Es läuft nach Plan, finde ich. Und finde ich Bayern durchaus als Meister immer noch vorstellbar.
Ja.
Du hast ja gesagt, sie schaffen die Aufholjagd, ne? War deine Prognose, glaube ich.
Ja. Ja, kann sein. Ich glaube, könnte aber schon sein, dass ich gesagt habe, dass RB Leipzig
ja, vielleicht. Meister kann wird. Beides sein.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich es gesagt habe.
Ja.
Ich sehe übrigens wirklich lieber Oli Kahn dann eingeblendet.
Statt Uli Hoeneß?
Ja, statt Hoeneß und Rummenigge.
Ja, das war ein beruhigender Anblick, oder?
Ja, irgendwie war es
auch nicht. Das Gefühl, die Welt ist.
Irgendwie hat er sowas um den Mund, der Kahn, so ein leichtes Schmunzeln, so er nimmt's.
Als wäre in der Hinsicht die Welt wieder ein bisschen mehr in Ordnung.
Ja.
Okay, Sopranos Rewatch, jetzt ist es
soweit. Oh mein Gott. Commendatore.
Staffel 2, Episode 4, Commendatore. Eine Folge, die damals nicht so gut ankam. Wo man die Kritiker gesagt haben, oh, jetzt hat Sopranos auch mal eine schlechte Folge gemacht.
Wirklich?
Ja.
Ach, die mochte ich schon damals sehr gerne.
Ja. Ich finde, sie zog sich ein bisschen.
Ja.
Und ich finde, sie war ein bisschen all over the place. Ich weiß nicht so ganz, worauf Tim Patton, der Regie geführt hat, heißt er nicht Tim Fan Patton?
Fan Patton.
Ja. Tim Fan Patton heißt er.
Ja.
Worauf er raus wollte in der Folge. Es geht so ein bisschen um Feminismus, aber um auch Italien gegen amerikanische Lebensart.
Ja, es geht um alte und neue Werte, finde ich.
Ja,
vielleicht kann man so Toni fährt ja auch explizit, oder wolltest du erstmal zusammenfassen?
Fass du doch zusammen.
Ja, also Toni, Christopher und Pauli fliegen nach Neapel, um sich dort mit der lokalen Mafia zu treffen. Und
es geht um Autoschieber.
Es geht eigentlich um Autoschiebereien, so als tagesaktuelles Geschäft, aber Das Entscheidende ist für Tony, dass er sagt, er braucht Manpower, er braucht Muscle, er braucht Jungs, weil er sagt, seine amerikanischen Jungs im Grunde genommen sind zu verweichlicht. Hm. So, er braucht welche, auf die er sich 110% verlassen kann, die keine Family Ties, irgendwelche Ties in den USA haben, sondern die richtig auf ihn hören und die auch keine blöden Fragen stellen.
Was seine Jungs auch gut demonstrieren, weil Paulie ist einfach ein total blauäugiger Tourist.
Völlig.
Völlig aus der Sache raus. Christopher spritzt sich Drogen plötzlich. Sich Heroin. Und Pussy Bombardiero muss Leute erschlagen, damit er nicht als Spitzel enttarnt wird.
Genau.
Also, ja.
Das ist die eine Seite. Also für das Mafia-Geschäft sind die Jungs nicht hart genug. Für ihre Ehefrauen wiederum sind viele von Tonys Gros zu hart, zu alt, zu chauvinistisch,
weil wir haben zu narzisstisch.
Wir haben auf einer zweiten Ebene haben wir die Ehefrauen, die sich zum Essen treffen, wo also die Frau von Big Pussy Bompensiero,
Angie
sagt, die Ehe ist am Ende. Er war lange Zeit weg, als er wiederkam und sagte, I'm home, habe ich erstmal gemerkt, obwohl ich mir Sorgen gemacht habe um ihn, dass ich eigentlich nicht wollte, dass er zurück ist. Und ja, die Ehe ist vor die Wand gefahren. Und es ist so ein bisschen Carmella, die das dann auch noch einmal in ein Gespräch mit Janice sozusagen die alten Werte hochhalten will und hochhalten muss.
Und Carmella das auch zu ihrem Thema macht.
Und das zu ihrem Thema macht.
Was verständlich ist, aber auch ein bisschen mies zum Teil.
Ja.
Weil die Empathie natürlich nur vorgaukelt und eigentlich dann hauptsächlich mit sich beschäftigt ist.
Ja. Aber das ist so ein bisschen wie die britische Bevölkerung reagiert auf den Maxit.
Ich komme gleich nochmal zu Carmella und dieser Szene mit Janice, was für mich nicht nur eine der Schlüsselszenen ist, sondern einfach die beste Szene in der Folge. Tony lernt die Frau des dort Anwesenden. Es gibt quasi drei Paten da in dieser lokalen Mafia-Familie. Also der eine sitzt im Rollstuhl und ergötzt sich eigentlich nur noch dran, zu Tony irgendwelche geografischen Namen zu sagen, die er sich gemerkt hat.
Was ich brillant beobachtet finde. Das ist, also ich habe jetzt ein bisschen Kontakt gehabt oder was gelesen, also mit Leuten, die Alzheimer haben, dass dieses so stolz sein, also irgendwie schon noch am Thema dran sein, okay, jetzt sitzt ein Amerikaner vor mir und jetzt sage ich halt das, was ich noch weiß, amerikanische Straßennamen. Ich glaube, so, also das so ist es.
Hm. Genau. Der eigentliche Boss sitzt im Gefängnis, lebenslang.
Ja.
Sitzen überhaupt viele im Gefängnis von der italienischen
Mafia? Ja, du sagst, sind entweder umgebracht, also die Jungs sind alle entweder umgebracht oder im Gefängnis, ja.
Und der Acting Boss ist quasi die Ehefrau und Tochter von Don Vito. Und Tony und Co. haben sich natürlich so ein Homecoming wie der Pate 2 vorgestellt. Gucken, wollen sie auch am Anfang der Folge gucken. Der Videorekorder funktioniert nicht, den Pauli da mit einem Schuh erschlägt. Aber so ist es nicht. In Wirklichkeit erwartet sie einen Lady Boss und es ist natürlich für Tony sehr schwierig. Und ich will nicht sagen offenbart, weil man weiß ja, dass er ein Chauvinist ist, aber damit kommt er nicht wirklich klar. Und bei der ganzen Folge ist mir so ein bisschen auch nicht klar, worauf, also ich glaube, bei Sopranos ist es allgemein so, dass David Chase als Autor und auch seine Regisseure und Tim Van Patten, glaube ich, schreibt ja auch teilweise mit, uns immer so ein bisschen manchmal absichtlich auf dem Trocknen lassen oder im Unklaren lassen, was wir denken sollen, wie wir interpretieren sollen. Zum Beispiel, letzte Folge, Beispiel Richie April macht Yoga und meditiert. Wie sollen wir das finden? Vielleicht blöd, weil er trotzdem gewalttätiger, chauvinistischer Sausack ist. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch progressiv, dass Mafiosi das machen. Wie sollen wir das deuten? Man weiß es immer nicht genau. In dem Fall weiß ich nicht genau, wie ich diesen ganzen Feminismus-Aspekt deuten soll. Es ist eine fantastische Szene, aber ich weiß nicht genau, was ich daraus ziehe, wo nämlich Carmella sagt zu Janice, die kommt gerade rein, du, stell dir vor, Angie Bompensiero will sich scheiden lassen. Und Janice sagt, ja, so super.
Ein Glück, good for her.
Ja, so toll, was soll sie sonst machen? Ich meine, diese ganze chauvinistische Clique, diese ganzen Muttersöhnchen, diese mit ihren Minderwertigkeitskomplexen und mit ihren scheiß Prostituierten und Geliebten und sonst irgendwie, fuck die doch, das ist doch alles, was ist das für eine Gesellschaft, die du da vorfindest?
Ja.
Und sie sagt es offensichtlich, glaube ich, gar nicht, um Carmella zu manipulieren. Es ist gar nicht so eine Livia-Style, sondern es ist ihre Meinung, das hat sie so gelernt. Sie ist das Feministin irgendwie groß geworden in Kalifornien die letzten Jahrzehnte.
Glaube ich auch.
Und dann sagt Carmella, kommt Carmella ins Grübeln, ja, und sagt so, du sprichst eigentlich über mich. Und sie so, nein. Ja, obwohl ich weiß nicht, sagt sie dann, I don't know.
Ja.
Und man denkt so, jetzt kommt Carmella ins Überlegen, was für ein Leben lebt sie da eigentlich mit Tony? Und plötzlich fällt ihr ein, Alter, du hast Sex mit Richie April.
Der ist der schlimmste von allen.
Chauvinistischsten, miesesten Typen. Fast wäre ich dir auf den Leim gegangen.
Und da hey, fängt sie,
get it.
Und da fängt sie so richtig an zu lachen.
You had me going for a while,
ja, sagt sie. Da fängt sie so richtig, also so habe ich sie noch nicht lachen hören.
Ja.
Ja.
Aber was machen wir Zuschauer jetzt mit der Folge? Also, auch diese, dadurch diese Szene werden auch diese feministischen Werte auch als pseudofeministisch so ein bisschen entlarvt scheinbar, oder nicht? Wie siehst du das? Wie deutest du das?
Das, was Janice sagt?
Ja. Janice ist ja natürlich auch kein glaubwürdiger Vertreter. Also war es auch schon vor dieser
Richie-April,
weil sie ist auch eine Opportunistin. Und dann kann man sich aber fragen, ist sie nicht mit Recht auch ein bisschen eine Opportunistin mit dem, was sie quasi aushalten musste mit dieser Familie und den Männern? Ach, es ist alles komplex. Und
die Frage ist, denkt sie wirklich, dass Richie-April anders ist? Eigentlich
kann sie nicht wirklich.
Also das, was sie vorher gesagt hat, über wie diese Männer sind, diese Analyse, die stimmt ja, die ist ja schon sehr treffend.
Ja.
Die Frage ist, fällt sie auf ihn rein oder findet sie so der Typen dann Ende des Tages dann halt auch geil, genauso wie sie auch das Geld will
das
und die
würde,
Macht will.
Ja, und das würde, ja. Das würde ja, ihren Stance on Feminism halt so entwerten.
Das stimmt, ja.
Deshalb bin ich ein bisschen alarmiert irgendwie.
Ja, ja.
Und das ist eine fantastische Szene, aber irgendwie bin ich auch verwirrt danach. Okay, ansonsten in Italien läuft auch vieles anders, ne? Also Tony und die Jungs halten sich für harte Hunde, aber dann seht ihr nochmal, wie die Mafiosi irgendwie Kids und Frauen verprügeln.
Ja, das finde ich.
Und die Cops.
Eine sehr, sehr starke Szene, ja.
Ja. Und Tony denkt, man sieht Tony so an, wie er denkt so, wow, hier weht nochmal ein anderer Wind, tatsächlich. Ja, Pussy hat in einer Nebenhandlung, trifft einen alten Schulfreund im, Baumarkt oder so, wenn man so will, wo er sich mit seinem Polizeikontakt gleichzeitig trifft und hat jetzt Angst, dass er entlarvt wird. Und
ist lustig, dass dieser Typ, wo man weiß auch nicht so genau.
Der ist so ein bisschen Elvis-Imitator?
Also, genau, ein sehr dicker Elvis, der aber auch sofort irgendwie Lunte riecht. Oder man weiß es nicht so genau, ob der wirklich sofort denkt, was ist denn hier los? Ich kenne gar keinen. Er sagt ja, ich kenne ja gar keine Mafiosis hier aus der Gegend. Wer bist du denn? So, oder das zumindest so in den Raum stellt, wo ich denke, wow, das hat er jetzt aber schnell geahnt.
Und deshalb wird er auch im Hammer erschlagen. Ich würd fast sagen, überreagiert.
Ein bisschen.
Ja. Ja, da müssen wir nochmal kurz drüber reden, dass Tony natürlich mit dieser Frau ständig verhandelt, mit dieser Annalisa.
Ja.
Wo man ja erst denkt, die ist so eine Art, erinnerst du dich noch an seine Vision? Isabella, die Austauschstudentin von
Cousin Manus. Ja, richtig. Da gibt es einen ähnlichen Moment.
Die es nicht gab eigentlich.
Ja.
Und erst denkt man, das könnte seine Isabella sein, aber Annalisa ist eigentlich anders. Die ist eigentlich knallhart. Ich finde es ein bisschen doof, dass sie ihm Sex anbietet, aber vielleicht bietet sie ihm nichts wirklich an. Vielleicht will sie nur wissen, dass er sie gerne hätte und vielleicht hätte sie ihn dann abgelehnt. Mhm. Und stattdessen lehnt er sie ab. Was ihr natürlich nicht so gut findet. Wie findest du die Figur?
Wie meinst du? Ob ich sie glaubwürdig finde?
Ja.
Ja.
Ja. Ich finde, eine starke Mafia-Frauenboss-Figur finde ich gut, aber ich finde, sie ist ein bisschen abziehbildmäßig. So richtig nähert man sich der Figur nicht, finde ich. So, ich fand es nicht so ganz glaubwürdig.
Also was mir sehr gefällt, ist, dass sie so zwei Seiten hat, dass sie so, also in diesem kurzen Gespräch am Strand, wo es dann wirklich um Business geht, wie sie dann abgeht. Also wie sie wirklich von einem Moment umschlägt, wo Tony dann sagt, Moment, easy, easy, easy.
Ja, aber genau, sie sagt, wen hättest du denn gern von meinen Leuten? Und er sagt, ich hätte gern Furio.
Sie so, fick die Wunde, Jesus, hier, Furio, den wirst du niemals kriegen. Also sie geht so richtig ab. Das hat mich sehr überzeugt, ehrlich gesagt.
Fick die Wunde, Jesus.
Ja, das ist eines meiner liebsten Schimpfwörter. Oder Redewendung. Ja, und auch, dass sie so...
Das Clean Language können wir jetzt löschen hier bei unserem bei Apple.
Hatten wir das?
Zertifikat, ja.
Ja, okay. Naja, und dass sie auch so selbstverständlich alles ist. Dass Tony sagt, naja, komm, du bist doch Krankenschwester für deinen Vater. Sie sagt, ja, ich bin doch Krankenschwester für meinen Vater. So, oder sie was ich was. Oder sie läuft mit dem Korb mit Gemüse durch den Garten. Oder so, dass sie auch, also diese familiäre Seite, also dass sie so diese verschiedenen Seiten hat. Ich finde das...
Ja, ich finde es gut angelegt, aber ich finde es nicht so gut umgesetzt, ehrlich gesagt. Ich finde, also wie gesagt, die Folge war, ja, also ich fand sie auch schön, ich hatte Spaß, aber ich fand, sie zog sich ein bisschen, sie war also ein bisschen uneben, fand ich. Aber ich lamentiere auf einem sehr hohen Niveau.
Ich finde auch, dass sie auch zu einem sehr guten Schluss kommt. wir haben ja am Anfang das gesagt, dass Angie, heißt sie, ne? Frau von Pomizier, sagt so, als er dann echt nach Hause kommt, sagt, I'm home, dass sie in dem Moment völlig greifbar merkt, okay.
Sag doch kurz die Szene am Ende. Was passiert?
Ja, sag ich jetzt. Am Anfang, dass ihr so, dass ihre Laune so untergeht. Und dann, naja, am Ende kommt halt Tony Soprano von seiner Italienreise wieder und steht auch unten mit Einkaufstüten und Taschen und ruft I'm home. Und sie ist gerade oben in und sortiert seine wunderbaren Tony Soprano Feinripp Unterhemden ein. Und man sieht, okay, ihr geht's ganz genauso. Oder zumindestens weiß sie sehr genau, was Angie meinte.
Ja, und muss sich fragen, wie sie eigentlich steht zu Tony. Ja. Mensch, dann sind wir jetzt eigentlich schon am Ende, aber wir haben ja noch, also wir haben ja quasi noch eine Spezialität, denn man vernimmt immer mehr aus Hörerkreisen, dass die Hörer es erlieben, wenn du singst, Rüdiger. Und deshalb bitte ich dich quasi den signifikanten, den salienten und in seiner Intensität, in seiner Intention auch sehr evidenten Song der Serie von Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, ohne Sarah Brightman, quasi nochmal in einer eigenen Version.
Das ist jetzt zu groß angekündigt, den kann ich nicht folgen.
Aber du nur den Refrain.
Time to say goodbye. Ich finde den Text nicht, der Brennerpass ist vorbei. Der Bernie, der macht hier gleich aus. Und wir gehen alle nach Haus. Blende doch mein Gesang bitte aus. Die Clean Language.